Wen sehen wir in Jesus? Wer ist Jesus Christus? Ich würde gerne ein einleitendes Wort aus dem Matthäusevangelium, das 16. Kapitel, die Verse 13 bis 20, mit uns lesen wollen. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Totenreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gab er seinen Jüngern strenge Weisung, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Ich möchte ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Wort, das personifizierte Wort. Herr Jesus, du bist kein Dogma, du bist keine theologische Abhandlung und du bist nicht ein menschliches Gedankengut. Du bist Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der lebendige Gott, der Mensch gewordene Gott. Und so bete ich jetzt zu dir, dass dein Geist uns Herzen öffnet, erleuchtet mit der Kraft und der Wahrheit deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Jesus Christus, dieser Text hier, den wir jetzt eben gelesen haben, hat manche Fragen und bestimmt interessanten Themen. Ja? Petrus, derjenige, der die Schlüssel hat, der Petrus, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Was heißt das? Was bedeutet? Also könnte man sich ja schwer drin verlieren. Ganz interessante Themen. Ich will das aber alles ausblenden, links von rechts lassen. Habe gar nicht den Anspruch, noch die Zeit, diese Fragen hier zu behandeln. Mir geht es um die Frage: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Jesus ist in Caesarea mit seinen Jüngern und hier stellt er diese Frage, in Caesarea. Ja, als aber Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi war. Es gab zwei Caesareas. Ja. Es gab einmal ganz im Norden eine und eine war mehr südostlich von der. Ja. Und Jesus ist in Caesarea Philippi. Und dieses Caesarea, dieser Ort, war früher bekannt dafür, dass sie dort einen Gott anbeteten oder verehrten. Das war sowas wie ein Schutzpatron über diese Stadt, über diese Gegend. Der Gott Pan, der Herr, der Beschützergott, so nannte man ihn. Es ist eine Gottheit aus dem hellenistischen Denken und Glauben, also griechisch. Ja. Die Griechen haben das alles, die ganze Gegend durchsäuert mit ihren Glauben und Caesarea blieb davon nicht verschont. Herodes, beziehungsweise Herold, baute Augustus einen Tempel dort in Caesarea auf einen Felsen. Auf den Felsen, auf den ein Tempel für diese Gottheit Pan gebaut wurde. Dort baute Herold einen Tempel für Augustus. Und Augustus war ja auch niemand anders als ein Caesar, der nannte sich ja der Sohn Gottes. Die römischen Cäsaren, gerade in der Zeit fing ja der Kult der Cäsaren statt, nämlich dass sie als Sohn Gottes aus sich ausgaben und dann wurden Tempel für sie erhoben. Sie hatten den Anspruch, man muss sie anbeten. Deswegen ja auch unter anderem die große Christenverfolgung, weil die Cäsaren verlangten, ihr müsst mich anbeten, weil ich ein Gott bin. Und hier baut jetzt Herold einen Tempel diesen Augustus. Und warum heißt es Philippi? Weil eben Philipp, ja, der Bruder von diesem Herod, er baute einen Tempel. Er baute diese Stadt aus. Ja? Und deswegen hat er auch Ehre haben wollen. Cäsar nach dem Augustus, aber Philippi, der das gebaut hat. Beide bekommen Ehre. Also man sieht, es ist eine Gegend, wo etwas verehrt wird. Jemand verehrt wird, sei es Menschen, sei es Gott. Viel Götzendienst. Und da mittendrin, in dieser so geistlich dichten Gegend, fragt Jesus diese alles entscheidende Frage. Inmitten dieses Tohuwabohu, geistliches Tohuwabohu. Was sagt die Menschen, wer bin ich? Und ich glaube, dass diese Frage, wer Christus ist, beziehungsweise die Antwort auf diese Frage, wer Christus ist, die ist elementar. An ihr scheiden sich die Geister. An ihr wird die Spreu von Weizen getrennt. Ich glaube, dass wir in Deutschland, was diese geistliche Dichte und diese geistliche Verwirrung anbetrifft, desto weiter, desto mehr, das sogenannte christliche Abendland immer sich mehr und mehr zu dem christlichen Finsterland entwickelt, diese Frage wirklich sehr dran ist, sie zu platzieren, zu fragen, was oder wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für uns? Mir sagte mal jemand, wie kommen Sie nach dem Gottesdienst war das, ja, stellte mir die Frage, wie kommen Sie dazu, in einer Kirche diese Frage zu stellen? Ich glaube, die Kirche braucht diese Frage, sie muss sie mehr als je klären, glaube ich. Nur deswegen, weil wir sonntags in Gottesdiensten sitzen, schöne Lieder singen und so unsere gebahnte, geordneten Gottesdienstabläufe haben, heißt das noch immer nicht, dass wenn wir Jesus Christus in unseren Liedern erwähnen, dass unser Herz auch wirklich ihm gehört. Aber ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ja, und riskiere vielleicht, dass man sagt, den wollen wir nicht mehr einladen. Dann ist es eben so. Dann ist es eben so. Wenn Sie den, über den wir reden, gekreuzigt haben für das, was er gesagt hat, was er ist, dann dürfen wir nicht hier hinterm Wald halten. Dann müssen wir uns diesem Bekenntnis stellen. Wer ist Jesus Christus für uns? Wen sehen wir? Und dann kommt jetzt die Aussage. Als aber Jesus in der Gegend von Caesarea in Philippi war, fragte er seine Jünger. Und diese Satz, Konstruktion fragte, aus der griechischen Grammatik ist es ein wiederholtes Fragen. Er fragt es immer wieder. Meine Geschwister, wir müssen uns diese Frage immer wieder neu stellen, so wie der Herr sie fragte. Wer bin ich für dich? Was bin ich für dich? Wen siehst du in mir? Er fragte, wen seht ihr in mir? Und jetzt kommt diese Aussage, was die Menschen sagen. Die einen sehen einen Propheten in Jesus. Und jetzt bekommen diese Propheten auch Namen. Einer sagt, Johannes der Täufer. Es ist eine neue religiöse Bewegung. Jesus, du bewegst sowas. Etwas ähnlich wie der Johannes. Du setzt da fort, wo er aufgehört hat. Es war etwas Ähnliches. Johannes und Jesus, Johannes der Täufer, gehören ganz eng zusammen. Und deswegen vielleicht die Verbindung, die Menschen sahen. Oder wiederum, nein, der andere sagt, du bist Elia. Elia, jemand, der Wunder vollbringt. Also Elia war ja bekannt dafür, dass er sehr, sehr radikal war und Wunder vollbrachte. War Jesus ja auch. Oder der andere sagt, du bist Jeremia. Jeremia, jemand, man nannte ihn den weinenden Prophet. Also der Mann war bewegt. Er kannte Kummer, er sah, wie das Volk leidet und die Klagelieder sollen ja auch von ihm stammen, als er Jerusalem sah in Trümmerstätten, Klagelieder, weinendes Lied. Danach war Jeremia bekannt und Jesus, bekannterweise, weinte ja auch. Der kürzeste Vers, den wir haben, hat nur zwei Worte. Jesus weinte. Ja, bezeichnend. Oder einer der anderen Propheten, ja. Also gerade den ich jetzt mal brauche. Aber Jesus geht jetzt hin und fragt seine Leute, ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Jetzt habe ich die öffentliche Meinung gehört. Jetzt habe ich so gehört, was man tuschelt, muschelt über mich. Aber ihr, die mir nachfolgt, ihr, die sagt, ich bin euer Herr, ihr, die eure Hab und Gut verlassen habt, ihr, die ihr meine Gesandte euch nennen werdet, Apostel, Gesandte, was sagt ihr, wer bin ich? Was sagt ihr, wer bin ich? Ich bin sehr gerne auf die Straßen gewesen hier in Deutschland und habe das Evangelium auf die Straßen verkündigt. Und sehr oft habe ich von Leuten gehört und treffender oder interessanterweise älteren Leuten: Junger Mann, wie kommen Sie darauf, dass Sie über Glauben hier in der Öffentlichkeit sprechen? Der Glaube ist doch etwas so Privates und etwas so Persönliches. Wie wagen Sie es, hier in die Öffentlichkeit reinzubringen? Aber das ist es, was Jesus tut. Jesus fragt nicht nur nach der Öffentlichkeit. Er fragt nach dem Persönlichen, nach dem persönlichen Glauben, nach der persönlichen Überzeugung. Was sagst du? Was sagt ihr? Wer bin ich? Und jetzt kommt Petrus, Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, Messias, der Gesalbte. Christus ist ja die griechische Form des hebräischen Messias, ja, Hamashiach, Messi, der Gesalbte. Und dann kommt ein Zusatz: der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Was Petrus hier sagt, ist: Jesus, du bist nicht dieser Pan, dieser falsche Schutz. Nein, du bist Christus, der wahrhaftige Schutz. Und du bist nicht wie der Gott Baal, weil auch diese Gottheit wurde dort verehrt. Baal, ein Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte. Nein, 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 du bist wirklich, aus dir kommt die Frucht des ewigen Lebens. Du bist nicht wie einer von denen. Ja, und du bist auch nicht als einer der Cäsaren, die sich ausgaben als der Sohn Gottes. Du bist wirklich der Sohn des lebendigen Gottes. Sie mögen vielleicht Söhne irgendwelcher Götter sein, aber du bist der einzigartige Sohn des einzigartigen Gottes, des lebendigen Gottes. Das bekenne ich hier vor dir, Jesus. Du bist einzigartig, du hast keine Entgegensprechung, du hast keinen Vergleich. Du, Jesus, bist absolut. Hat er jetzt das Wort absolut gesagt? Ja, hat er. In einer aufgeklärten Zeit, wo jeder seine Wahrheit hat, wo die Wahrheit so ziemlich subjektiv ist, nenne ich Jesus absolut. Absolut. Übereinstimmend mit seinem Wort, übereinstimmend mit den Wirken seines Geistes, übereinstimmend mit der Geschichte, in der er sich offenbart hat. Er ist der einzigartige Sohn des einzigartigen Gottes. Und jetzt kommt Jesus mit einer Antwort auf dieses Bekenntnis des Petrus in Vers 17. Und Jesus antwortet und sprach zu Petrus: Gesegnet bist du, Simon, Sohn Jonas. Jetzt sagt er auch, warum er gesegnet ist. Denn, das ist eine Begründung. Warum ist er gesegnet? Denn Fleisch und Blut haben dir das, was du jetzt bekannt hast, nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mit anderen Worten, was Jesus hier zu einem jüdischen Gläubigen sagt, wir reden hier über einen Juden, Bar-Jona, Sohn Jonas, ein Jude, der an Gott glaubt, jemand, der in der ganzen Welt das Recht hatte, auf einer öffentlichen Plattform zu gehen und zu sagen: Wir Israel kennen den lebendigen Gott im Unterschied zu allen anderen. Zudem sagt Jesus: Alles, was du als Jude gelernt hast, die Schriften, die du gelesen hast, als in den Synagogen gelesen und gelernt hast von klein an, dein Vater, dein Urgroßvater, Abraham, nein, das hast du nicht von ihnen. Dieses Bekenntnis, das du jetzt ablegst, hast du nicht von ihnen gelernt. Darf ich das in unserer christlichen Tradition reinbringen? Nein, das habt ihr nicht von Martin Luther. Das habt ihr nicht aus Azusa Street 1906, die Pfingstbewegung. Das habt ihr auch nicht aus 1500 noch was in Schweiz, die erste Freikirche, die gegründet wurde. wo auch jetzt unser Freikirchentum reinwuchs. Nein, das habt ihr auch nicht von den Anabaptisten, die sogenannten Wiedertäufer. Für mich waren sie keine Wiedertäufer. Denn wenn sie Wiedertäufer geworden wären, dann heißt das, die erste Taufe war ja schon gültig. Nein, sie waren Täufer. Und die Baptisten nennen sich ja über das Wort Baptisto, also Taufe. Das habt ihr nicht von den Täuflingen, sondern von wem haben wir das? Es muss eine Offenbarung von Gott sein, sonst ist sie ungültig. Das Bekenntnis von gestern kann das Leid von heute sein. Das Bekenntnis von gestern kann das Murren von heute sein und das Weinen von morgen. Das Feuer von gestern ist die Asche von heute. Wir brauchen eine neue Offenbarung, darf ich sagen, eine fortwährende, eine, an der man dranbleibt, eine, in der man wächst, zunimmt. Und das kann Fleisch und Blut nicht bieten, sondern mein Vater in den Himmel. Mein Vater in den Himmel, mein Vater im Himmel hat dir das gezeigt, Petrus. Wenn ich jetzt aber die Bibel ein bisschen lese anhand dieses Bekenntnisses, du bist der Sohn Gottes, dann werde ich ein bisschen verwirrt oder kann verwirrt werden. Warum? Weil nämlich Petrus nicht der erste von den Aposteln ist, der das Bekenntnis abgelegt hat, Jesus ist der Sohn Gottes. Schon vor ihm hat Nathanael das getan. Beispiel? Johannes 1,49. Jesus sieht Nathanael unter einem Baum und sagt, ich habe dich schon gesehen, bevor du unter dem Baum warst. Meister, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, sagte Nathanael zu ihm. Das war vor dieser Geschichte hier, im Matthäus-Evangelium. Oder zwei Kapitel vorher, in Matthäus 14,33, Jesus geht auf den Wasser und sie fallen vor ihm nieder. Die Jünger sehen ihn und die fallen auf dem Boot vor ihm nieder und sagen, du bist der Sohn Gottes, sagen die alle. Also jetzt haben wir schon zwei Bekenntnisse über Jesus von den Aposteln, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt sagt er zu Petrus, als er das bekennt, das kommt nicht von dir, das kommt von meinem Vater im Himmel. Wisst ihr, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bekenntnis der Apostel vorher, Jesus, du bist der Sohn Gottes, und Petrus? Wo ist der Unterschied hier zu sehen? Also in 1. Korinther 12, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer im Heiligen Geist. Das heißt, eine gültige Aussage, ein gültiges Bekenntnis vor Gott, dass Jesus Christus Herr ist, muss gewirkt werden durch die Kraft, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Ansonsten ist es nur ein leeres Lippenbekenntnis. Ich hatte mich mit Andreas vor den Gottesdienst unterhalten. Als ich mich hier vorstellte, habe ich ja auch gesagt, ich bin als katholischer Christ aufgewachsen und ich hatte immer bekannt, dass Jesus Christus Herr ist. Ich habe immer schon an seine Kreuzigung geglaubt, an seine Auferstehung. Und ich habe immer bekannt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber hatte das irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben? Null und nichtig. Bis nicht in mein Wohnzimmer der Heilige Geist gekommen ist und mich überführt hatte und ich dann ein Bekenntnis ablegte auf der Grundlage dieser Überführung und Offenbarung des Heiligen Geistes. Jetzt hat diese Aussage ein Bekenntnis, dieses Bekenntnis eine Kraft. Und das ist es, was ich verstehe, wie Paulus das hier meint. Man kann nicht ein wirklich umfassendes oder vor Gott gültiges Bekenntnis ablegen, dass Jesus Christus Herr ist, außer gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das war hier der Unterschied zwischen Petrus und den beiden Bekenntnissen, die es vorher gegeben hat. Hier gab es eine übernatürliche Offenbarung. Ich glaube, dass wir wirklich wieder zurück müssen zu diesen Basics. Der Grundlage des christlichen Glaubens. Wer ist Jesus Christus für mich? Und wir müssen und wir dürfen und wir sollten uns wirklich die Zeit dafür nehmen, ganz persönlich für uns, sagen, was bedeutet das für mich? Gott, sende deinen Geist neu. Öffne mir neu die Augen für diese kostbare Person, Jesus Christus. Wer bist du für mich, Jesus? Denn er fragte die Apostel, ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Was die öffentliche Meinung sagt, was der Pastor und die Ältesten der Gemeinde sagen, was der Frau, der Ehepartner, die Ehepartnerin, Kinder, Familie sagt, das hat jetzt keine Wirkung. Was sagt du? Wer bin ich für dich? Und hier brauchen wir wirklich ein Wirken des Heiligen Geistes immer wieder neu. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er will es ja geben. Er möchte es ja geben. Lasst mich noch etwas zu diesem Bekenntnis sagen. Als Petrus bekannte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann wendet sich Jesus zu ihm und sagt ihm, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Kephas. Du bist Petrus. Jetzt gibt es hier auch ganz große Diskussionen. Ja, ist er jetzt der Stein, der vom Felsen abgebrochen ist, oder ist er der Fels? Gerade wir Evangelikalen möchten hier sehr gerne theologisch nachdenken, weil wir ein Problem haben mit der römisch-katholischen Kirche. Wie gesagt, ich möchte mich darin jetzt nicht verlieren. Aber wisst ihr, was mich hier anspricht? Es heißt nicht, du sollst ein Fels sein, sondern du bist ein Fels. Und ich sage dir, du bist Petrus, nicht du sollst es werden, nicht sich dahin entwickeln, evolutionär. Nein, 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 sondern du bist eine Veränderung, eine Wesensveränderung. Wenn wir erkennen, wer Jesus Christus ist, im Heiligen Geist, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, dann hat das automatisch eine Auswirkung auf unser Wesen. Es gibt eine Verwandlung statt. Wir nennen das die Wiedergeburt. Wir nennen das die weiterführende Kraft der Wiedergeburt, der Offenbarung im Heiligen Geist. Nennen Sie es, wie Sie es wollen, aber es hat Auswirkung. Es hat Auswirkung. Ich kann mich erinnern, als ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen hatte, in jenen Tag in mein Wohnzimmer. Ich bin vorher als römisch-katholisch Gläubiger, versuchte ich in die Kirche zu gehen, zu beichten, weil es in der römisch-katholischen Kirche ja bekanntlich ist, dass der Priester die Kraft hat, Menschen zu lösen von den Sünden, indem sie bei ihm beichten, der sogenannte Beichtstuhl. Das habe ich getan. Immer wieder neu. Und in der Tat gab es dann einen Augenblick, wenn ich aus dem Beichtstuhl raus war, wo ich mich besser fühlte. Aber das Fühlen hatte nichts mit der Realität zu tun. Die Realität holte mich immer wieder ein, nämlich ein versklavter Mensch der Sünde zu sein. In meinem Wohnzimmer gab es keinen Priester und keinen Beichtstuhl. Ich war auf meinen Knien. Niemand war da. Ich war ganz alleine. Und ich bekannte von meinem ganzen Herzen, Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Ich bekenne, dass ich ein Sünder vor dir bin. Woher ich das nahm, keine Ahnung, ich habe sowas nie gebetet. Aber ich wusste plötzlich, dass ich ohne Jesus Christus verloren bin und ich habe Jesus Christus gar nicht. Ich habe von ihm gewusst, ich habe von ihm gehört, aber ich habe keine Beziehung zu diesem heiligen Meister. Und jetzt bekenne ich meine Schuld, weil ich verstand, was mich von ihm trennt. Und als ich von meinem Knie aufgestanden bin, dann wusste ich, meine Schuld ist vergeben. Niemand musste seelsorgerisch, psychologisch, theologisch nachwirken, indem ich meine Sünden auf dem Papier aufgeschrieben habe und 17 Mal wiederholte, mir ist meine Schuld vergeben, gelobt sei Gott. Nein, ich wusste, es ist vergeben. Aus Finsternis wurde Licht. Ein Toter wurde lebendig. Ich wurde auferweckt. Ich wurde wiedergeboren. Ich wusste ab dem Moment, wofür ich geschaffen wurde. Niemand hat es mir erzählt. Man nennt es Offenbarung. Etwas Übernatürliches, etwas von oben, von Gott kommend. Und ab dem Moment wusste ich besser als alles andere, was ich in meinem Leben wusste, zu wem ich gehöre. Hier aus Hückeswagen gibt es ein Missionswerk, nicht weit von euch hier. Werner Heukelbach, ihr kennt dieses Missionswerk bestimmt doch, manche von euch. Und einer von ihnen, aus dem Missionswerk, ich glaube sogar, er hieß Werner, wenn ich mich nicht täusche. Könnte sein, ich glaube Werner. Er hat einen Bus. Und diesen Bus hat er in eine Kirche, eine mobile Kirche, Kapelle umgewandelt, hatte sogar eine Kanzel da drin. Und er arbeitete unter den Sintis im Norden von Köln. Und ich kannte diese Sintis. Ich legte ihnen Zeugnis ab. Sie kannten mich von vorher. Und dann, als ich mich bekehrte, verändert wurde, sahen sie mein Leben, kannten mich und ich zeugte ihnen von Jesus. Und dann sagten sie zu mir, du musst unseren Pastor kennenlernen. Er kam in Chorweiler auf den Parkplatz, stellte sich hin und dort missionierte er, hatte Gottesdienste. Und so haben sie mich eingeladen und ich bin dann hingegangen abends. Und ich sitze da. Nun wusste Werner, dass ich in einer Pfingstgemeinde war. Und jetzt sagte mir Werner, ich war damals ein junger Gläubiger. Ein paar Wochen. Er sagte mir, Stefan, du musst die Gemeinde wechseln. Du bist in einer falschen Lehre, du bist in einer falschen Gemeinde. Ich wusste gar nicht, was richtig und was falsch ist, was diese Gemeinde anbetrifft. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich nur gewusst, Bruder und Schwester. Das sind Geschwister. Und war dankbar, dass ich einen Ort hatte, wo ich beten konnte. Mein Vater hat mich ausgestoßen, mein Volk hat mich ausgestoßen. Und jetzt bin ich bei denen aufgenommen. Ich war froh. Ich sagte, naja, ich habe keine Ahnung darüber. Und dann erzählte mir so. Und dann darf ich ein Zeugnis geben, wie ich Jesus gefunden habe? Und ich erzählte, wie ich Jesus gefunden habe, was Jesus in mein Leben getan hat. Und während ich erzählte, was Jesus in mein Leben getan hat, fingen manche von denen an, flossen Tränen, die waren berührt. Und dann sagte der Bruder Stefan, weißt du was? Du bist auf dem richtigen Schiff, aber unter der falschen Flagge. Und dann sagte ich, Bruder Werner, ich weiß nicht, welche Flagge da oben histet, aber ich weiß, wer hinter dem Steuerrad dieses Schiffes steht, auf das ich bin. Und ich weiß, welchen Hafen er anfährt. Der Kapitän dieses Schiffes heißt Jesus Christus. Und der Hafen, den ich ansteuere, Gott bewahre, dass da Pfingstler oder irgendwas steht, sondern da steht ewiges Leben, die Pforten des himmlischen Jerusalems. Das ist es, wo ich hin will. Und das ist bis heute mein Bekenntnis, meine Geschwister. Jemand, der Jesus Christus kennt, seine Schuld ist vergeben. Und mehr Bruder und mehr Schwester kann Gott nicht schenken als in einer Wiedergeburt. Und wer Gott Sohn und Tochter nennt, den nenne ich mit Freude Bruder und Schwester. Das muss man mir vergeben. Dieses theologische Flachland muss man mir halt vergeben. Aber es ist so. Und wenn wir wissen, dass unsere Schuld vergeben ist in Jesus Christus, dann werden wir diese Worte hören. Du bist, was bist du? Du bist ein Glied an meinem Leibe. Du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Du bist vergeben. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, um mit den Worten des Apostel Petrus zu sprechen, der hier dieses Bekenntnis hört. Du bist ein neues Wesen. Und wenn wir ein neues Wesen in Jesus Christus sind, wenn wir ein lebendiges, neues, wiedergeborenes Wesen sind aus Christus heraus, Leute, dann sieht Leben anders aus. Ich komme zu Ende. Ich diene unter Leuten, die sind da, wo wir uns bewegen, in den Ländern, unter den Ärmsten der Ärmsten. Keine Ausbildung, drogenabhängig, Prostitution. Teilweise, manche verkaufen sogar ihre Kinder noch, wenn sie klein sind, nur damit sie aus dem Elend rauskommen. Und wissen Sie, die einzigste Botschaft, die wir haben, ist Hoffnung in Jesus Christus. Wir dürfen sehen, wie Menschen, die wirklich menschlich gesprochen vor die Hunde gehen, keine Chance, keine Zukunft haben, wir dürfen sehen, wie Hoffnung hineinkommt. Wir dürfen sehen, wie Familien verändert werden. Wir dürfen Zeugen davon sein, wie die Kraft des Evangeliums nicht nur eine imaginäre und eine psychologische Kraft hat, sondern eine reale Kraft in hier und jetzt. Dass es eine Antwort ist auf die elementare Frage des Lebens. Wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich? Im Evangelium haben wir es, in Jesus Christus ist sie uns beantwortet. Und wenn Menschen das annehmen, dann dürfen wir sehen, wie Menschen anfangen, Gott zu loben, zu preisen. Entstehen Gemeinschaften wie hier diese, wo Menschen, die Jesus Christus erkannt haben, zusammenkommen als eine Familie, wiederhergestellt sind, und deswegen auch ihr Denken wiederhergestellt ist und ihre Fähigkeiten ausgegraben werden und sie benutzen es zur Ehre Gottes. Das ist, wenn Vergebung der Schuld in Jesus Christus sich offenbart. Und ich darf euch als Gemeinde sagen, es ist nie zu spät. Und es ist nie zu viel, dieses Bekenntnis zu suchen. Es muss immer wieder neu kommen. Und der Heilige Geist, hat Jesus denn nicht gesagt, er wird euch erinnern an das, was ich gesagt habe? Der Heilige Geist muss nicht unbedingt etwas Neues bringen, etwas nicht Dagewesenes, sondern das bereits Gekannte muss neu entdeckt werden und erfrischt werden. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und hier nützen keine appellhafte Predigten. Hier nützt kein Imperativ. Hier brauchen wir diese gewaltige, einzigartige Offenbarung aus dem Heiligen Geist. Jung und alt. Jung und alt. Immer wieder neu. Und das wünsche ich dir als Gemeinde. Das wünsche ich euch, jeden Einzelnen. Dass diese frische Offenbarung, wer Jesus Christus ist, aus dem Herzen des Heiligen Geistes, denn von ihm nimmt er es und uns schenkt er es, die wünsche ich uns immer wieder neu. Ich möchte mit uns kurz beten. Heiliger Geist, ich bete zu dir, weil du Gott bist. Heiliger Geist, du bist nicht der Laufbote des Vaters und des Sohnes, du bist Gott, eben wie der Vater und der Sohn. Und du offenbarst das kostbarste Gut, diese geheimnisvolle, kostbare Perle, die manchmal versteckt ist, versucht zu vergraben zu sein unter unterschiedlichen Lebensumständen. Aber du holst sie raus. Du hebst diesen kostbaren Schatz und zeigst ihn uns immer wieder neu. Und so bete ich, Herr Jesus Christus, dass du dich offenbarst, jeden Einzelnen, immer wieder neu. Und wir wollen zusammen bekennen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Vater, danke, dass du das Allergrößte, das Kostbarste geschenkt hast, gesandt hast für mich, für uns, damit wir dich erkennen können. Denn so sehr hast du uns geliebt, dass du dein Kostbarstes gegeben hast. Herr, habe Raum zu wirken. Erneuere du neu, Herr. Und ich bete, dass durch deine Blutskraft alles reingewaschen wird, weggeschwommen wird, was dieses Bekenntnis überwuchern will, Herr. Dass Dornen sich zurückziehen, dass das verhärtete Herz sich zurückzieht, Herr. Dass Sorgen sich zurückziehen. Unter dem Licht dieser Offenbarung Herzen neu aufatmen, Joch zerbrochen wird und unter dein Joch gekommen wird, unter deine Last, die doch leicht ist und das Joch, das sanft ist, nicht aufreibend. Komm und tu du es, Herr. So bete ich, dass der allmächtige Gott dich segnet, dass er sein Angesicht über dich leuchten lässt. So bete ich, dass sein Friede dich durchflutet. Und dass sein Friede der Wächter deiner Gedanken und deines Herzens ist. Und so bete und bitte ich zu dem allmächtigen Vater im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus, dass diese Offenbarung, mein Vater, die vor 2000 Jahren Petrus geschenkt wurde in Caesarea, heute, jetzt in Forthausen neu freigesetzt wird. In jeden Einzelnen, Herr. Schenke du es. Herr, lass du deine Gnade heute hier neu ausgegossen sein. Und ach Herr, dass doch hier Durstige und Hungrige sind nach dieser Gnade, die doch ihre Bedürftigkeit nach dieser Gnade erkennen, ganz neu. So komm du, Heiliger Geist, tu das, was menschlich nicht möglich ist. Berühre Herzen. Offenbare neu. Jesus, gesegnet sei dein heiliger Name. Ich bete zu dir, Vater, in den heiligen Namen Jesus Christus. Amen.